Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Orkemüt, eurem Blick in die Spielewoche. Und ein weiteres Mal darf ich, Dom Schott, euch herzlich begrüßen zu diesem Ringeltanz der vielversprechenden, tollen und aufregenden, vor allem Indie-Titel, die diese Woche erscheinen. Ich hatte die Qual der Wahl, konnte mich kaum entscheiden, was ich euch vorstellen soll, habe dann aber eine wunderbare Auswahl treffen können. Und während ich das sage, blicke ich voller Angst zu meiner Spülmaschine, die in diesem Moment völlig eigenmächtig und ohne Zutun von mir sich eingeschaltet hat. Tja, ich lasse das jetzt mal auf Band für die Versicherung, falls hier jetzt gleich was explodieren sollte, damit die wissen, er hatte damit tatsächlich nichts zu tun. Ich meine, wenn er es sagt auf Band, muss es ja wohl so wahr sein und gewesen sein. Naja, also beruhigen wir uns. Folgendes. Bevor wir reinstarten in diese Woche und was da noch so erscheint und bevor ich verrate, was ich am Wochenende gespielt habe, eine der neueren Kategorien hier für dieses wundervolle Format, möchte ich einen altvorderen Wissen mit euch teilen. Vor allem vielleicht auch für die jüngeren Menschen da draußen, die vielleicht gerade frisch in ihre WG gezogen sind oder sich eine Waschmaschine zugelegt haben. Hat nichts mit Spielen zu tun, aber es ist ganz akut, deswegen werde ich das fix los. Ich besitze eine Waschmaschine, ist klar. Und habe dort eine neue Fehlermeldung kennengelernt und herausgefunden, wie man sie löst. Und ich weiß schon, das ist keine der seltenen Fehlermeldungen. Da mache ich mich jetzt womöglich zum Gespött. Aber ich möchte trotzdem kurz diesen Tipp weitergeben. Falls jemand da draußen selber dieser Fehlermeldung mal begegnen sollte und ich weiß, was zu tun ist, ist es ganz einfach. Wenn die Waschmaschine plötzlich den Waschvorgang beendet, abbricht und dann auf dem Display zu lesen ist, UE, dann heißt das meistens, dass zu viel in der Trommel ist. Bitte öffnen, ein, zwei Sachen raus, wieder zumachen, ein bis zweimal auf Play hämmern, beten zum Gott eurer Wahl und dann geht's eigentlich wieder. Das ist meine Lektion, die ich in der letzten halben Stunde ganz frisch erlernen durfte und das wollte ich mit euch teilen. Man weiß ja, wie gesagt, nie. Wissen ist wertvoll, erst recht, wenn es aus eigenen Erfahrungen stammt. So, und damit klüger als vorher gehen wir rein in die erste dieser wundervollen Kategorien hier bei Orkemüt, nämlich die Frage umkreisend, was habe ich gespielt am Wochenende, Freunde? Es ist ein ganz besonderes Spiel, das mich am Wochenende beherrscht hat, ist eigentlich komplett die richtige Wortwahl. Ein Spiel, für das ich eine ganz besondere technische Umgebung mir schaffen musste mal wieder. Es klingt jetzt komisch, aber ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Und zwar reiste ich jetzt am Wochenende, und ich werde es auch die nächsten Tage noch tun, zurück ins Jahr, Achtung, haltet euch fest, 1996. Ich habe meine originale PlayStation 1, nicht so ein Emulationsgerät, sondern ein echtes Ding, angeschmissen, mit einem Adapter mit meinem Fernseher verbunden, damit das Bild auch ordentlich dargestellt wird, habe die Vorhänge zugezogen und wesentliche Stunden meiner freien Zeit damit verbracht, Achtung, haltet euch fest, das allererste Tomb Raider zu spielen. Jawohl. Das allererste Abenteuer von Lara Croft ist tatsächlich aus dem Jahr 1996, die meisten haben es gewusst, viele auch nicht. Reiht sich damit übrigens ein in eine illustre Riege des damaligen Jahres. Mario Kart 64, Duke Nukem 3D, Crash Bandicoot, Resident Evil, die erste Pokémon-Generation, zumindest in Japan. Alles Spiele, die 1996 erschienen sind. Und eben auch Tomb Raider, der Gigantotitel, der für Millionen Verkäufe sorgen sollte, der dafür sorgen sollte, dass Lara Croft, die Archäologin, die da rumhüpft, zu einer der bekanntesten Videospielfiguren überhaupt wurde, die auch dafür sorgen sollte, dass Generationen von Archäologie-Studenten und Studentinnen ihr Studium beginnen sollten. Und das ist kein Quatsch, das habe ich damals tatsächlich mitbekommen, dass genau dieses Spiel einige meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen nannten, als es darum ging, warum sie jetzt eigentlich Archäologie studieren. Diesen Titel grabe ich gerade wieder aus und spiele ihn, beziehungsweise habe ihn viel am Wochenende gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin sowohl betroffen als auch begeistert von dem, was ich da sehe. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen bei der Gelegenheit, alles klar, es ist ja ohnehin ein bunter Vogel, dieser Domshot, aber warum spielt er denn jetzt Tomb Raider aus dem Jahr 1996? Ich kann's euch sagen, und das ist schon ein kleiner Ausblick auf die Woche hier bei Orke Cool, es ist alles passiert und passiert weiterhin im Rahmen einer neuen Staffel Okay Cool holt nach. Jawohl, ich habe Tomb Raider 1 als Kind nur mal ganz kurz fragmentweise betrachten dürfen auf dem DOS-System und habe danach nie wieder damit was angestellt. Die neueren Tomb Raider-Spiele natürlich gespielt, viel darüber gesprochen. Ich finde die Figur faszinierend, Lara Croft. Ich habe die Filme gesehen, aber nie das erste Tomb Raider. So, und deswegen hole ich das jetzt nach. Nächste Woche, kann ich an der Stelle schon verraten. Ach Quatsch, nächste Woche. Morgen, am Dienstag, erscheint das Vorgeplänkel für diese Nachholaktion, in dem ich mich warm gemacht habe für diesen Titel. Und all das, und jetzt haltet euch fest, passiert mit einem ganz besonderen Gast, nämlich einer Ägyptologin. Die Ägyptologin, die sich im Netz Journey nennt und die bereits vor ein, zwei Wochen im Podcast bei mir zu Gast war und von ihrer Arbeit erzählt hat, die beschäftigt sich nämlich ganz viel mit Tomb Raider, aber nicht nur wissenschaftlich, sondern eben auch aus großer Leidenschaft. Sie ist eine ganz begeisterte Spielerin und zählt Tomb Raider zu ihren Lieblingsfranchises und mit ihr gemeinsam mache ich mich jetzt bereit für dieses Spiel, beziehungsweise machte ich mich bereit für dieses Spiel und werde bald mich wieder mit ihr zusammensetzen, um für die Hauptfolge über all meine Beobachtungen und Gedanken zu sprechen. Aber das Vorgeplänkel, das ist bereits für euch aufgenommen. Das wird am Dienstag erscheinen, also morgen, und hält übrigens unter anderem einen Moment für euch bereit, in dem sie, die Ägyptologin, die Hieroglyphen übersetzt, die man auf dem Cover der Spielepackung von Tomb Raider 1 sieht. Ich dreh durch. Alles für Supporter, wie gesagt, wenn ihr das hören wollt, schon mal jetzt der kleine Wink, okay cool supporten bei Steady, für einen 5er im Monat seid ihr dabei, ihr sollt es nicht bereuen. So, das ist mein Spiel vom Wochenende und ehrlich gesagt auch noch jetzt für diese Woche, das wird noch eine Weile weiterlaufen und ich will nicht zu viel verraten, aber wie gesagt, es berührt mich auf vielen Ebenen. So, apropos viele Ebenen, viele Plattformen werden heute genannt bei den Indie-Releases der Woche. Macht euch bereit, es geht los und weiter. Als allererstes darf ich euch ein Spiel präsentieren, das am morgigen 14.07. erscheinen wird für den PC und mich erst ganz doll verwirrt hat, denn der Name des Spiels führte mich bei der Recherche und bei der Vorbereitung auf diese Folge hier auf einen Umweg, den ich als sehr überraschend empfand. Ich möchte es erklären. Das Spiel, das ich euch heute vorstellen will, zuallererst heißt I Know a Spot. Ne? Ich kenne einen Ort, würde man übersetzen. Und dann habe ich das angeguckt. Ich werde es gleich erklären und habe mich darüber informiert. Ne? Wer macht das so? Was kann ich euch dazu erzählen? So. Und dann gab ich natürlich als allererstes bei der Suchmaschine meiner Wahl ein I Know a Spot irgendwas, Game oder was, keine Ahnung, und landete auf einer Webseite, die mich so fasziniert hat, dass ich sie hier ganz kurz nennen möchte, weil sie vielleicht jemandem von euch da draußen ein wertvolles Werkzeug darstellen kann. Gleichzeitig will ich mich aber auch nicht strafbar machen, deswegen sage ich das in aller mir gebotenen Neutralität und stelle jetzt einfach nur mal die Fakten fest. Die Webseite iknowaspot.eu/de scheint ein Community-Projekt zu sein, weltweit, aber mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum, in dem User Orte auf einer großen interaktiven Karte eintragen können, an denen man offenbar mit einer besonders schönen Aussicht kiffen kann. Das sind Ortsempfehlungen. In Deutschland sind es aktuell 186 Orte, die empfohlen werden, wo man cool abhängen kann mit einer schönen Aussicht. Und Bonuspunkte gibt es laut diesem System, wenn man Überdachungen vorweisen kann. Das ist die Webseite I Know a Spot. Macht damit, was ihr wollt. Ich war überrascht, dass es sowas gibt. So. Von hier aus, ich war kurz versucht, ein paar der Empfehlungen in dieser Webseitenkarte vorzulesen, weil die echt sehr nett sind, aber so, das ist so viel dazu. Von hier aus kommen wir zu dem Spiel, das auch eben heißt A Know a Spot, aber was ganz anderes eigentlich meint, aber ehrlich gesagt dann auch schon wieder nicht. Denn in I Know a Spot geht es darum, gemütliche Lagerplätze in Wäldern, auf Lichtungen, an Gebirgshängen, an Küsten, sich hübsch zu machen, sich schön zu machen. Der Entwickler, zu dem ich auch gleich noch was sagen werde, nennt es ein Aufbauspiel. Ich finde es fast ein bisschen irreführend, das so zu nennen, weil da denke ich zumindest an mittelalterliche Städte und irgendwelche gigantischen Metropolen, die man großzieht, à la Civilization oder irgendwas anderes. Ihr wisst, was ich meine. Das hier aber ist eher so ein cozy, ich bastel mir was zusammen Simulator, aber echt reizvoll. Deswegen stelle ich es euch vor, ihr müsst euch da so vorstellen, wir gucken in diesem Spiel in Szenen hinein, in wunderschöne Dioramen, die oft eben Naturszenen zeigen, wie gesagt, Wälder, Gebirge, Küsten, sonstiges. Und dort haben wir verschiedene Elemente, die wir jetzt selbst anordnen, manipulieren und einrichten können. Das ist alles so rund um die Thematik Camping geordnet und meint zum Beispiel ein Auto, das wir da irgendwo auf einer Lichtung platzieren dürfen, den Campingtisch, Campingstühle, ein Lagerfeuer, ein Hund, eine Katze, Schlafsäcke, ein Zelt, ein Fahrrad. All das sind Objekte, die wir aus einem gigantischen Dekorationsinventar auswählen dürfen und die wir dann frei in dieser Szene platzieren können, um uns ein möglichst schönes Lagerörtchen zusammenzustellen. Es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keine besondere spielmechanische Herausforderung. Es geht wirklich nur darum, Schönheit inmitten der Schönheit zu erschaffen. Und das ist es. Also ein absolutes Cozy Game in Reinform, das ich als ganz wertvoll empfinde und auch wirklich hübsch finde. Nochmal, das sind ganz tolle Szenen, die da geschaffen werden. Ich habe euch ja ein Kapitelbild auch in den Podcatcher eurer Wahl geschmissen, falls das unterstützt wird bei dem, was ihr da benutzt. Es sind ganz wunderschöne Szenen und ein wunderschönes Spiel, das, glaube ich, für so einen stressigen Arbeitstag in der Mittagspause wie gemacht zu sein scheint. Wird am 14. Juli für den PC... Mein Gott, habt ihr das gehört? Meine Waschmaschine... Spülmaschine, Entschuldigung. Das ist ein Spiel, das erscheinen wird, wie gesagt, am 14. Juli für den PC und das entwickelt wird von einem Solo-Entwickler namens Bohdan Gwas. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht. Ein ukrainischer Solo-Entwickler, der schon seit vielen Jahren, wie ich nachgelesen habe, Mobile Games entwickelt, auch als Game Designer unterwegs ist in größerem Team, der auch ein Auge für Visuelles hat und das sieht man diesem Spiel einfach an. Es ist eine ganz beruhigende, schöne, entschleunigende Erfahrung und wie gesagt, ich bin weiterhin der Meinung, je schlechter die Zeiten da draußen werden, desto wertvoller werden Spiele, die einem ein bisschen Schönheit und ein bisschen ungezwungenen Eskapismus nach Hause bringen. Und da würde ich I Know a Spot definitiv dazu zählen. Für diejenigen, für die das schön ist, die wissen jetzt Bescheid. Alle anderen hören weiter, denn die Spieleempfehlungen gehen an dieser Stelle ebenfalls weiter. So, Freunde. Jetzt wird's hochinteressant, denn ich möchte euch ein Spiel vorstellen, das am 16.07. erscheint für PC, Switch, Switch 2, PlayStation 5 und Xbox, also im Grunde für alles außer eure Waschmaschine. Und das alles tut, um mir aufzufallen und zu gefallen. Das hat den richtigen Entwickler, werde ich gleich nennen. Es hat die richtige Vorgeschichte, werde ich gleich nennen. Und all das ist mir gelungen zu ignorieren. Bis ich es dann gemerkt habe, wie gut die Vorzeichen für dieses Spiel eigentlich stehen, als schon feststand, dass ich es euch ohnehin empfehlen möchte. Das war jetzt kompliziert, ich möchte es euch erklären. Also, ich erkläre mal so, wie ich es gefunden habe und wie dann die Reihenfolge der Erkenntnisse aussah. Ich spreche von dem Titel The Mermaid Mask. Und The Mermaid Mask ist ein wunderschön handgezeichnetes Krimi-Adventure, in dem es darum geht, dass ein Kapitän an Bord eines U-Boots gestorben ist, ermordet wurde, Fragezeichen, aber das U-Boot eigentlich von außen nicht betretbar war. Klassische Krimi-Geschichte. Und wir müssen jetzt als Entwicklerduo, die so ein bisschen aussehen wie Emo-Sängerinnen und Sänger aus den frühen 2000ern, aber in cool, wir müssen herausfinden, was ist los, was ist hier passiert, gab es einen Mord, wer ist dran schuld oder war es ein Unfall, wer hätte es verhindern können. Das tun wir, indem wir mit Menschen sprechen, die was wissen könnten, in richtig toll animierten Gesprächssituationen. Das heißt, nicht wie in einem Adventure, dass man da Pixelblöcke anguckt oder Stehbilder. Nein, das Spiel ist, wie gesagt, handgezeichnet, erinnert an alte Zeichentrickfilme. Und die Figuren, mit denen wir sprechen, reden auch wirklich. Das sind animierte Gespräche. Es ist wie, als würde man einen Zeichentrickfilm schauen, während man eben sich mit denen unterhält. Und zum anderen finden hier Ermittlungsarbeiten statt, indem wir uns natürlich genre-typisch Adventure ganz genau in den Szenen umschauen, Items aufnehmen, ins Inventar sacken und dann ganz genau betrachten mit einer Art Lupenfunktion. Jedes Item, das wir finden, ist als 3D-Asset aufrufbar, kann in jede Richtung gewendet und gedreht werden. und offenbart seine Geheimnisse in vielen Fällen erst, so verspricht der Trailer, wenn man eben genau hinguckt. Also mit anderen Worten, ein Rätsellösungsspiel, ein Detektivspiel mit einem ganz tollen, handgezeichneten Look. Und all das hatte mir schon gereicht, als ich es gesehen habe, zu sagen, das kommt in den Sack, das möchte ich euch empfehlen. Das sieht schön aus, das ist eine tolle, komprimierte Detektivgeschichte. Immer toll sowas, her damit, los geht's. Kein KI-Einsatz, alles liebevoll vertont. Der Soundtrack stammt sogar vom Budapest Art Orchestra, holy shit. Also, los geht's. So, das war also schon toll und jetzt wird es noch besser. Haltet euch fest. Ich packte das Spiel auf meine Empfehlungsliste hier für Orkemüt, begann mich dann zu informieren, wer hat das eigentlich gemacht und stieß auf den Namen des Entwicklerteams und stürzte geradezu ohnmächtig anschließend von meinem Schreibtischstuhl, denn, haltet euch fest, das Spiel wurde entwickelt von SFB Games. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, SFB Games, das sollte mir irgendwas sagen, keine Ahnung. Ich sage ja, das sollte euch unbedingt was sagen, denn SFB Games, das ist ein, glaube ich, englisches Entwicklerstudio, das in der Vergangenheit, nämlich 2024, eines meiner damals also allerliebsten Horrorspiele des Jahres veröffentlicht hat, nämlich Crow Country. Eine Hommage an Resident Evil 1, in dem wir ein, und da beginnt eigentlich schon das Rätsel, Mädchen, junge Frau, alte Dame, wer weiß das schon, durch eine grobmatschig polygonale Spielwelt führen und mit ihr klassische Resident Evil, wie geht die Tür auf, Rätsel lösen, aber auch ein paar Geheimnisse aufdecken müssen rund um einen verlassenen Freizeitpark. Eine ganz tolle Spielerfahrung. Ihr fragt euch, warum weiß er nicht, ob das eine alte Frau oder ein junges Mädchen ist. Eine der Besonderheiten des Spiels war, es spielt mit unserer Erwartungshaltung, mit dem, was wir in der Grafik erkennen können. Ich will nicht zu viel verraten, aber großartig, völlig verknallt in Crow Country, war damals ein ganz, ganz großer, auch kommerzieller Erfolg, ist bis heute eine große Empfehlung von mir für euch. Also, wenn ich das schon gesehen hätte, hätte ich dieses Spiel sowieso in den Einkaufswagen gepackt, weil dieses Spiel Crow Country war so gut, SFB Games hat bei mir Vorschusslorbeeren sich verdient. So, und dann wurde es sogar noch besser. Ich beschäftigte mich mit dem sonstigen Portfolio von SFB Games und sah, die haben in der Vergangenheit, das liegt jetzt schon weitere Jahre zurück, zwei Detektivspiele gemacht, ganz im Stile jetzt von dem, was ich euch gerade eben vorstelle, die ebenfalls schon sehr erfolgreich waren und ebenfalls diesen handgezeichneten Stil haben. Und jetzt stellt sie heraus, das Spiel, was ich euch heute vorstelle, The Mermaid Mask, ist nicht ein neues Spiel, sondern die Fortsetzung alter Abenteuer, die SFB Games bereits Ende der 2010er Jahre vorgestellt hat. 2019 erschien nämlich Tangle Tower, auch schon ein Detektivstil in dem Art, den ich euch gerade beschrieben habe. Und 2014 Detektiv Grimoire. Auch das gehört in diese Reihe. Mit anderen Worten, dieses Mermaid-Spiel ist die Krönung einer Trilogie, die man aber nicht kennen muss, um dieses Spiel hier zu spielen. Ich bin ganz erschöpft. Ich bin begeistert, weil das bedeutet nämlich, wenn uns allen The Mermaid Mask oder was uns gefällt, haben wir noch zwei weitere Spiele in der Vergangenheit, die wir direkt als nächstes spielen können. Und aus der anderen Richtung gedacht, die beiden Detektivspiele, die ich euch schon genannt habe, Detektiv Grimoire und Tangle Tower, hatten eine hervorragende Bewertung in der Vergangenheit. Und das wiederum kann uns ja das Gefühl geben, die wissen, was sie machen, wenn sie so eine Art Spiel machen. Mit anderen Worten, Freunde, kauft euch bitte Mermaid Mask, wenn ihr mit diesem Genre auch nur entfernt was anfangen könnt, weil alle anderen Zeichen stehen auf, das wird super. So. Empfehlung ausgesprochen, es geht weiter. Nun darf ich euch ein Spiel vorstellen, das ganz zauberhaft sich präsentiert und durch ein kleines Märchen führt, und zwar spreche ich von Moss. The Forgotten Relic, ein Spiel, das am 16. Juli erscheinen wird für PC, Switch 2, PlayStation 5 und Xbox wiederum. Und dieses Spiel erzählt die Geschichte einer kleinen weißen Maus, die in einer ja fantasiehaften Welt im Grunde von A nach B kommen muss. Das erkläre ich jetzt ziemlich unromantisch, aber das ist im Grunde die Idee hinter diesem Spiel. Der Weg ist natürlich das Highlight. Dschungel, Gebirgsketten, Märchenbücher, all das sind Schauplätze, die wir überwinden müssen. Alles in Form von ganz klassischen Herausforderungen. Mal kleinere Raumrätsel lösen, um hohe Mauern zu überwinden. Mal Schalterrätsel betätigen, um weiterzukommen. Hier und da auch mal Gegner bekämpfen. Aber alles in allem wirkt dieses Spiel Moss wie eine etwas leichtherzige und nicht allzu große spielmechanische Herausforderung, die ich ja persönlich sehr in meinem Herzen und in meinem Leben begrüßen möchte. Hier könnte man eigentlich schon enden und sagen, hey, das wird eines der weiteren Wohlfühlspielchen, die so diese Woche auf euch warten. Wie gesagt, ein süßes Adventure, das niemandem wehtun möchte, am wenigsten sich selbst. Aber es wird dann doch nochmal eine Spur interessant und vielleicht auch eine Spur skeptisch. Das kommt ganz auf euch an. Und zwar folgendes. Moss The Forgotten Relic, dieses PC-Spiel, hat bereits eine Vorgeschichte. Denn Moss ist ursprünglich ein zweiteiliges Spiel, das zuerst 2018 mit dem ersten Teil und dann ein paar Jahre später mit dem zweiten Teil für VR-Geräte erschien. PlayStation VR, Oculus und so weiter und so fort und ausschließlich nur als VR-Spiel auch verfügbar war und auch so konzipiert wurde. Und dieses Spiel war super erfolgreich, die Kritiken waren herausragend, es hat viele, viele Preise eingeräumt, ganz toll. Und jetzt wird dieses Spiel eben zusammengepackt, The Forgotten Relic umfasst Teil 1 und Teil 2 und noch irgendein DLC, der auch noch erschienen ist mittlerweile und macht das Ganze spielbar für Nicht-VR-Geräte. So. Und jetzt kann man da mit zwei unterschiedlichen Augen drauf gucken. Ich würde sagen, das sind gute Vorzeichen, weil das Spiel bereits seine Auszeichnung bekommen hat. Menschen sagten bereits, das ist ein tolles Spiel. Das ist ein ganz süßes Abenteuer. Es sind interessante Rätsel. Es ist eine schön erzählte Geschichte, die weiß, was sie erzählen möchte. Auf der anderen Seite, und auch da schließe ich mich ein bisschen an, kann man natürlich auch skeptisch drauf gucken und sagen, diese Auszeichnungen wurden in Teilen ja auch gewonnen wegen des Umgangs des Spiels mit den VR-Möglichkeiten. Das war ein Spiel, das gelobt wurde für die Art und Weise, wie es sich in virtueller Realität präsentiert. Kann das denn klappen auch als klassisches PC-Spiel? Macht das denn immer noch so viel Spaß? Und die Entwickler Polyarc geben darauf zumindest indirekt eine Antwort, indem sie sagen, unser Moss The Forgotten Relic, was jetzt für den PC erscheint, fußt auf einem ganz neuen technischen Fundament. Es ist inhaltlich mehr oder weniger das gleiche Spiel wie Teil 1 und Teil 2 für VR. Aber wir haben die Mechaniken angepasst daran, dass man jetzt am PC spielt ohne VR. Wir haben Kameraperspektiven überarbeitet. Wir haben sogar die Grafik aufpoliert. Die sieht nun ein bisschen anders aus als die Spiele von damals. Wir haben nicht einfach nur das VR-Spiel jetzt als Nicht-VR-Spiel auf dem PC gewuppt, sondern wir machen daraus eine sinnvolle Anpassung. Das ist die Aussage des Teams. Und jetzt kann man natürlich gespannt sein, wie es dann tatsächlich werden wird. Ich werde es mir angucken, weil es mich neugierig macht, wie hoch gefeiert dieses Spiel damals für VR eben war. Ich besitze nicht die passenden Geräte, um das Spiel in der Originalversion quasi spielen zu können. Deswegen bin ich nun sehr neugierig auf diese PC-Fassung und werde euch bei irgendeiner Gelegenheit berichten, wie es denn nun gelaufen ist. Bis dahin aber möchte ich diese Empfehlung zumindest aussprechen, das Spiel in meinem Blick zu behalten, weil diese Auszeichnungen von damals drehen sich eben nicht nur ausschließlich um die VR-Technologie und wie das Spiel diese einsetzt, sondern eben auch um das Spiel selbst. Ich habe es schon gesagt, die Geschichte, das Abenteuer, die Hauptfigur, Moss, die kleine weiße Maus, das kam alles hervorragend damals an, unabhängig von der VR-Technologie. Und deswegen gehe ich da relativ euphorisch rein, werde euch aber bei passender Gelegenheit davon berichten, wie es denn nun tatsächlich geworden ist. Ist bis dahin diese Empfehlung, das Spiel im Blick zu behalten oder auch die Demo auszuprobieren, denn da gibt es ebenfalls eine auf der Steam-Seite des Spiels. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, kommen wir zu der Kategorie das seltsamste Spiel der Woche, der seltsamste Titel der Woche. Und der dreht sich dieses Mal um ein Spiel, das ein ganz faszinierendes Experiment anbietet. Und zwar rede ich von dem Titel Looking for Fail, F-A-E-L. Erscheint am 16. Juli für PC, die Switch, die PlayStation und die Xbox-Konsolen. Und ist im Grunde, wenn man es kurz beschreiben und zusammenfassen möchte, ein invertiertes Blueprint. So, Blueprints, wir haben es bestimmt vielfach mitbekommen, vor einigen Monaten, ist auch schon wieder ein Weilchen her, erschienen. Ein Spiel, in dem es darum ging, von außen ins Zentrum einer Villa vorzustoßen und dafür mit ganz viel Beobachtungsgabe und Auge für Details Rätsel in den unterschiedlichsten Räumen zu lösen, um sich den Weg ins Zentrum des Labyrinths nach und nach freizulegen. Das war Blueprints, hochgefeiert, großartig. Und dieses Spiel hier, Looking for Fail, dreht das Ganze um. Denn hier geht es darum, dass wir plötzlich aus unerfindlichen Gründen eingeschlossen sind in unserer WG als Einzige. Alle anderen sind weg und wir müssen rauskommen. Das Problem ist aber, die WG ist nicht eine einfache WG mit ein paar Räumen und einer Ausgangstür, sondern surrealerweise öffnen sich immer wieder neue Räume, neue Verwinkelungen, neue Labyrinth-Ein- und Ab- und Ausgänge. Und wir haben nur eine Chance zu entkommen, wenn wir die Rätsel und Hinweise entdecken und lösen, die uns dieses Labyrinth aufgibt. Es ist ein Spiel, das mit ganz vielen unterschiedlichsten Stilmitteln und Tricks arbeitet. Der Trailer verrät schon ein paar dieser Tricks. Ehrlich gesagt, an der Stelle möchte ich das gar nicht nennen. Es ist eines der Spiele, von dem ich den Eindruck habe, dass man gar keinen Trailer gucken sollte, wenn man jetzt schon weiß, dass man diese Art von Spielerfahrung mag. Und deswegen würde ich da einfach mal verbleiben. Looking for Fail dürfte, könnte ein Highlight werden für Rätselfans, für Menschen, die gern ein bisschen knobeln und sich vor allem auch gerne von Spielen überraschen lassen, was Erzählstruktur angeht, was Präsentation angeht, was auch Logik angeht, wie man Rätsel zu lösen hat. Das wird eine große Wunderpackung, entwickelt von einem Studio namens Swing Swing Submarine. Die haben vor vielen Jahren einen Titel veröffentlicht, der damals sehr gefeiert wurde, Seasons After Fall 2016, und die jetzt mit der Hilfe von Arte Frankreich als Publisher dieses Spiel hier an den Start rollen. Ungewöhnlich, interessant. Ich freue mich riesig drauf, mich hier durch die Räume zu knobeln und kann euch nur empfehlen, diesen Titel ebenfalls im Blick zu haben. Schön. Und damit kommen wir noch zum Ausblick in die Podcast-Woche bei Okay Cool, und das wird mal wieder spektakulär. Ich habe ja schon verraten, morgen am Dienstag erscheint das Vorgeplänkel zu Tomb Raider, das ich gemeinsam mit einer Ägyptologin nun nachholen werde. Das allererste Tomb Raider von 1996, gespielt von mir auf der PlayStation 1. In dem Vorgeplänkel machen wir uns warm für den Titel. Ich erzähle von meiner Beziehung zu dem Franchise. Sie erzählt von ihrer Beziehung zu dem Franchise. Wir übersetzen Hieroglyphen. Es wird ganz wundervoll. Am Mittwoch, liebe Freundinnen und Freunde, beginnt die Software-Saga, die neue Staffel in der Welt von Okay Cool spielt, wo ich ja nun schon seit einiger Zeit Spiele präsentiere in Form eines Audio-Let's Plays, Schrägstrich Hörbuchs, Schrägstrich journalistischer Exkurssammlung. Und in dieser Software-Saga werde ich ein Spielestudio aufbauen mit Hilfe des Game Dev Tycoons, ein Spielestudio Management Simulator, und versuchen, möglichst erfolgreich durch die Jahrzehnte zu kommen mit meinem eigenen Spielestudio. Ich werde mit Hilfe der Community Spiele entwickeln. Ich werde mir Ratschläge holen von Menschen aus der Spielebranche in Form von Interviews und Notfalltelefonaten. Das wird ein ganz großes Abenteuer und ich freue mich darauf, es am Mittwoch beginnen zu dürfen, und ich hoffe, ihr da draußen hört auch mit. Jetzt wäre noch der richtige Zeitpunkt, mit einzusteigen, weil jetzt quasi noch alles am Anfang steht. Ihr könnt das machen, indem wir in der Folgenbeschreibung den Steady-Link betätigt und dann ein Abonnement für 5 € im Monat abschließt. Ihr sollt es nicht bereuen. Im Gegenteil, ich gebe alles, dass ihr euch denkt, das waren die best investierten 5 € meines Lebens. Das beginnt also am Mittwoch. Es wird ganz großartig. Wird dann jede Woche am Mittwoch weitergehen für alle Supporter. Und am Freitag werde ich mit Paul Krautz wieder die Retro-Schaufel schwingen und wir graben gemeinsam ein Spiel aus, das von der Spielegeschichte fast vergessen wurde. In unseren Augen zu Unrecht. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um Schleim. Es geht um das Atari Lynx Handheld-Gerät. Es geht um die späten 80er und es geht um noch mehr Schleim. Toll. Und am Sonntag, na klar, ein neues Gespräch bei Okay Cool trifft mit einem ganz wunderbaren Gast, der ein Spiel entwickelt hat, das sich um, ich verrate mal so viel, Karten dreht. So, könnt ihr euch drauf freuen. Großartige Woche. Wie gesagt, herzliche Einladung, Okay Cool finanziell zu unterstützen, damit ihr dieses Programm komplett hören könnt und ganz nebenbei auch noch unsere Arbeit unterstützt. Ich würde mich drüber freuen, ihr bestimmt auch. Und damit tschüss Arrivederci, habt eine tolle Woche. Wir hören uns ganz bald wieder.